Willkommen, ihr alle in euren Wohnzimmern. Herzlich willkommen, auch lieber Stefan und liebe Damaris, die hier im Hintergrund ganz fleißig sind und mithelfen, dass wir das technisch hier auf die Reihe kriegen. Schön, dass ihr euch auf ein, möchte fast sagen, Experiment oder so ein kleines Déjà-vu vom Frühjahr, ein Online-Gottesdienst oder in dem Fall ein Online-Advents-Branch-Gottesdienst eingelassen habt. Vielen herzlichen Dank euch allen auch, die ihr Gastgeber seid und jemand aus einem anderen Haushalt oder zwei Personen, was immer, eingeladen habt. Eine schöne Geste, und das war auch der Hintergedanke, der sich in dem Ganzen verbirgt, dass wir auch auf diesem Weg Gemeinschaft haben. Ja, das Thema heute Morgen soll sein zum zweiten Advent, der feine Unterschied. Aus meiner Sicht ganz passend. Ich bin jetzt hier am Donnerstagabend, am 3. Dezember, wo wir hier diese Aufzeichnung machen, also 3 Tage vor euch. Ihr habt schon was gegessen, jetzt am Sonntagmorgen. Ich bin jetzt hier und habe gedacht, naja, so zum, passend zum Thema gönne ich mir auch eine Kleinigkeit. Ich habe sicher nichts so Leckeres wie ihr. Bei mir ist nur so ein schöner Doppelkeks. Aber sehr gut. Habt ihr sicher schon gemerkt, wenn ihr mal eine Andacht vorbereitet habt, dass der sich mit dem Wort Gottes beschäftigt, was vorbereitet, den größten Segen hat von dem, was er tut. Und so war es auch mit dem Essen. So darf ich ein bisschen Anteil haben mit euch. Aber zurück zum Thema. Gibt es einen Unterschied? Macht Gott Unterschiede? Ja, wir Menschen machen manchmal Unterschiede, manchmal sind wir dabei alles andere als gerecht. Aber auch Gott macht Unterschiede. Darum soll es in den nächsten Minuten gehen. Gott spricht durch seinen Propheten, durch seinen Fürsprecher, Maleachi im 3. Kapitel, folgendes. An dem Tag, an dem ich handle, werden sie mir gehören, spricht der allmächtige Herr. Ich werde sie verschonen, wie ein Vater sein Kind verschont, das ihn achtet. Dann werdet ihr den Unterschied zwischen den Gerechten und den Gottlosen, zwischen denen, die Gott dienen, und denen, die dies nicht tun, erkennen. Himmlischer Vater, ich danke dir jetzt für diesen Morgen, für diese gemeinsame Zeit. Ich danke dir für diesen neuen Tag. Ich danke dir für dein Wort, das du in unserer Mitte, letztendlich in unseren Herzen lebendig machen möchtest. Und darum bitte ich, Herr, und ich bitte auch, dass du Gnade schenkst beim Austeilen, aber auch Gnade beim Hören, dass du auch Ohren öffnest, Herzensohren öffnest, zu hören, was du sagen möchtest. Und ich danke dir, Herr, dass du für jeden etwas hast, was ihn ermutigt, aufrichtet, zurechtbringt in Jesu Namen. Amen. Den ersten Gedanken, den ich aus diesem Text, eigentlich aus ein paar Versen vor, mit uns teilen möchte, ist ein folgender. Nämlich so die Überschrift, Jesus, mein Sündenbock. Nun, ich denke, es ist grundsätzlich gut, bevor wir Menschen zu Sündenböcken machen, und dazu neigen wir Menschen ja manchmal, ja, wenn wir einen Mist bauen, dann finden wir mitschuldige Dinge, Leute, Menschen, die dann in irgendeiner Form mit beteiligt waren, mit dem Fazit, ja, eigentlich bin ich ja gar nicht schuld. Wenn der mich nicht geärgert hätte, wenn mir der mir nicht erfasst die Vorfahrt genommen hätte, dann wäre es nicht passiert und. Haben wir als Christen nicht nötig, weil Jesus für unsere Schuld, für unsere Sünden gestorben ist. Und von daher ist er unser Sündenbock, Gott sei Dank. Aber hier hat das Volk Israel in der Summe, in der Tendenz etwas getan, was Gott sehr bemängelt. Ein paar Verse weiter vorher lesen wir, ihr habt mich mit euren Worten beleidigt, spricht der Herr. Doch ihr fragt, was haben wir denn gegen dich gesagt? Ihr sagt, welchen Wert hat es, Gott zu dienen? Was haben wir denn davon, dass wir seine Gebote befolgen und unsere falschen Wege vor dem Herrn, dem Allmächtigen, bereuen. Den Gottlosen geht es viel besser. Diese Worte oder zumindest diese Tendenz, diese Richtung, diese Herzenshaltung, die hier hervorbricht, die begegnet mir leider immer wieder. Und wenn ich ehrlich bin, kommen ja mir selber manchmal solche Gedanken in den Sinn. Was bringt es denn, wenn man gerade in Schwierigkeiten ist, wenn es vielleicht finanziell schwierig ist, wenn man gesundheitlich angeschlagen ist, wenn man Spannungen in der Familie hat oder Stress am Arbeitsplatz oder in der Gemeinde, was immer. Gerhard Mayer, Mitbegründer und Verfasser der Wuppertaler Studienbibel, ein sehr weiser Theologe, er fasste so zusammen: Das Volk litt unter anderem nennenswert wirtschaftlich, weil sie sich von den Geboten Gottes entfernt hatten. Speziell was die Tempelabgaben für Priester und Leviten betraf, aber auch Ehebruch oder das Nehmen von ausländischen fremden Frauen, die vom Glauben nichts am Hut haben wollten und so weiter. Aber das waren nur so zwei Hauptpunkte. Er fasst es so zusammen und schließt daraus aus dem ganzen drei Kapiteln des Malachi-Propheten, dass das Volk sich einfach auf dem Abwärtstrend, auf dem Wegtrend von Gott befunden hat. Aus dem wirtschaftlichen Druck heraus haben die Israeliten damals etwas gemacht, was natürlich sehr naheliegend ist und wo ich denke, was auch wir womöglich immer wieder mal tun oder zumindest überlegen. Um Finanzen einzusparen, haben sie die von Gott her ganz klar definierten und festgelegten Abgaben reduziert oder womöglich sogar ganz eingestellt. Und was die finanzielle Abwärtsspirale mindern sollte oder bremsen sollte, hat sie im Gegenteil sogar noch verstärkt. Wir haben heute, wie ich es anfangs auch gesagt habe, den zweiten Advent. Und die Frage, die sich ja bei dem Wort Advent, und Matthias ist ja da auch schon letzten Sonntag drauf eingegangen, Ankunft oder Wiederkunft verbinden sollte, ist: Erwarte ich das Kommen Jesu? Ja klar, würde man sagen, wir wissen oder auch ganz viele Leute in der Gesellschaft haben da schon was drüber gehört, dass der Jesus, wenn es ihn denn gibt, wie manche denken, wiederkommen soll. Dieser beschriebene Tag, an diesem Tag, wo Gott am Anfang, wie ich es vorgelesen habe, von dem er spricht, dieser beschriebene Tag meint just diesen Tag, wo Jesus wiederkommt. Aber dieser Tag ist nicht nur ein Tag, weil da geht es um eine Person, nämlich um die Person Jesus Christus. In der Vorweihnachtszeit laufen viele Vorbereitungen, auch für Verwandtschaftsbesuche, auch bei uns in der Familie. Trotz Teil-Shutdown sollen Hotels zumindest für einen bestimmten Zeitraum womöglich geöffnet werden, dass Familienangehörige, die in den Wohnungen oder zu kleinen Häusern keinen Platz finden, unterkommen können und das Verwandtschaftstreffen natürlich im Rahmen des Erlaubten stattfinden können. Der zweite Advent steht für mich für das Kommen Jesus zu seinen Jüngern nach seiner Auferstehung. Dass Jesus tatsächlich gelebt hat, das bezweifeln die wenigsten. Das bezweifeln auch keine Mohammedaner oder der Islam. Ob er denn der Sohn Gottes war, Jungfrauengeburt, das steht dann wieder auf einem anderen Blatt Papier. Tatsache ist, die Jünger haben Jesus aus den Augen verloren. Obwohl er es ihnen genau erklärt hat, haben sie mit seinem Tod, ist für sie eine Welt zusammengebrochen. Deswegen war es für seine Jünger so wichtig, dass er ihnen begegnet ist. Er kam nach seiner Auferstehung nochmal in das Leben der Jünger. Wir haben es leider auf der einen Seite nicht live miterlebt, physisch, wie Jesus hier auf der Erde ist und wirkt. Aber wir mussten es auch nicht miterleben, wie dieser große König, dieser Wundertäter, dieser Menschenfreund, dieser so wohlwollende Gott Mensch Menschen gedient hat, wie er praktisch physisch gestorben ist. Und deswegen haben wir es auch aus meiner Sicht nicht zwingend nötig, dass wir Jesus jetzt so leibhaftig, wie ihn die Jünger nochmal gesehen haben, sehen. Diese Erfahrung machen einige wenige Menschen. Viel wichtiger ist, glaube ich, dass Jesus immer wieder in mein Leben hereinkommt und ich spüre, hoppla, hier war Gottes Eingreifen. Hier kommt Jesus. Und wenn sich zum Beispiel Verwandte oder Freunde bei uns ankündigen, vielleicht auch jetzt wie heute Morgen, und sagen, du, ich komme um die und die Uhrzeit am Bahnhof an, dann werden wir doch im Normalfall, wenn es eine weite Strecke ist, nicht erwarten, dass jemand mit dem Fuß noch zu Fuß zu uns kommt. Dann werden wir ihn vom Bahnhof oder sonst woher abholen. Und ich glaube, das ist das, was Jesus freut. Wenn wir anstelle, wenn es Probleme gibt, so wie es da eben im Volk Israel Probleme gab, wirtschaftliche Nöte, anstatt dass wir irgendwelche Ausflüchte oder Lösungen finden, die es uns vermeintlich einfacher machen, dass wir uns auf den Weg zu Jesus machen. Weil er ist schon auf dem Weg zu uns. Er möchte unserer Not, unserer Situation, in dem, wo wir stehen, begegnen. Im Vers 7 spricht Gott Folgendes. Kehrt um zu mir, dann werde ich mich auch euch zuwenden, spricht der allmächtige Herr. Doch ihr fragt, warum sollen wir umkehren? Und Gott sagt, darf ein Mensch Gott betrügen? Ihr habt mich betrogen. Also hier war diese Umkehr, gab es auch eine Aufforderung, ein Verhalten, nämlich das, was sie abgestellt haben, zu verändern. Ich habe einen zweiten Punkt aus diesem Text herausgenommen. Glaube und Vertrauen werden belohnt. Gott sagt hier, an dem Tag, an dem ich handle, ich habe gesagt, dieser Tag ist auch eine Person, es geht um Jesus, werden sie mir gehören, sie ist das Volk Gottes gemeint, sie, die Kinder Gottes, Christen, spricht der allmächtige Herr, ich werde sie verschonen, wie ein Vater sein Kind verschont, das ihn achtet. Und weiter spricht Gott, dann werdet ihr den Unterschied zwischen den Gerechten und Gottlosen, die gute Nachricht übersetzt hier den Guten und den Bösen. Andere sagen die Gerechte und die Ungerechten. Zwischen denen, die Gott dienen und denen, die nichts tun, erkennen. Ich habe hier die Überschrift Glaube und Vertrauen. Jetzt fragt man sich vielleicht, ja, was ist denn der Unterschied zwischen Glauben und Vertrauen? Jakobus sagt mal an einer Stelle, ja, die Teufel glauben auch und zittern. Gelebter Glaube hat Vertrauen, dass Gott eingreift, dass Gott nicht zu spät kommt, dass es sich lohnt, ihm zu dienen, dass es sich lohnt, ihm zu glauben. So wie es der Hebräerbriefschreiber sagt und fordert, wer sich Gott naht, der muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Und zwischen Glauben und gelebtem Vertrauen gibt es eine Brücke, die wir nicht so ohne weiteres einfach abschneiden können. Ich gehe gerade noch mal eine Folie zurück, habe ich vorgelesen, wie ein Vater sein Kind verschont, das ihn achtet. Also nicht irgendein Kind, ein Kind, das einfach so lebt, wie es gerade Lust hat, ein Kind, dem die Interessen und auch die Werte oder das, was sich der Vater wünscht, völlig egal ist. Nein, ein Kind, das den Vater achtet oder eben hier, wird im Kontext klar, zwischen Gerechten und Gottlosen, zwischen denen, die Gott dienen und denen, die das nicht tun. Glaube ohne Werk ist tot. Gott verweist im Prophet Maleachi auf zwei Dinge, wo er diesen Unterschied ausmachen wird. Und zwar einmal im Hier und Jetzt auf der Erde. Im Vers 10 bis 12 fordert Gott sein Volk auf und sagt, bringt doch den kompletten Zehnten eurer Ernte ins Vorratshaus, so wie ihr es früher auch gemacht habt, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Euretwegen werde ich den Fresser bedrohen, damit er euch nicht mehr um eure Ernte bringt und damit der Weinstock auf dem Feld wieder Früchte trägt, spricht der allmächtige Herr. Dann werden euch alle Völker glücklich preisen, denn euer Land wird ein Land sein, das Gott gefällt, spricht der allmächtige Gott. Es ist jetzt ein Ausschnitt, ein Punkt, eine spezielle Situation, wo ich vorher geschildert habe, was die Israeliten damals als, man möchte es sagen, wie man eine Notlüge beschreibt, aus der Not, ihrer wirtschaftlichen Not gedacht haben. Wenn wir das, was Gott gehört und was wir gewohnt sind, abschneiden, haben wir mehr. Das hat nicht funktioniert. Und Gott sagt, hey, wenn er das wieder ändert, wenn er das wieder so regelt und so tut, wie es von mir gedacht ist, prüft mich darin und ich werde die Fenster des Himmels öffnen. Das ist ein Bereich, das waren in dem Fall die Finanzen. Ich glaube, es ist auch ein Bild für viele andere Dinge in unserem Leben. Was immer, wo Gott im Hier und Jetzt wieder regeln möchte, wo Gott eingreifen möchte. Wobei es manchmal einfach auch damit zusammenhängt, dass wir in seiner Gnade auch etwas ändern. Es heißt nicht grundsätzlich, dass wir etwas falsch machen müssen, wenn wir in Schwierigkeiten sind, aber hier in diesem Fall war es eben so. Und deswegen war es Gott auch so unrecht, dass das Volk ihn angeklagt hat, dass es ihnen schlecht ging. Das war also ein Beispiel für das Hier und Jetzt auf der Erde. Und dann eben als zweites den sogenannten schrecklichen Tag, wie es Maleachi nennt. Seine Wiederkunft, das klingt natürlich sehr bedrohlich. Ich habe jetzt noch eine kleine Illustration hier für euch. Ihr seht jetzt allerdings, was ich mache. Das ist nicht weiter schlimm. Stellt euch mal vor, ihr bekommt eines Tages Besuch vom Kapuzenmann. Und da klingelt es an eurer Haustür und ihr macht auf. Und da steht einer vor der Tür und hat so ein Fäustchen in der Hand. Also ich weiß nicht, ob ihr mich erkennen würdet. Ich würde euch einen Bart noch vorher schwarz färben. Ne? Eigentlich wollte ich auch einen Vorschlaghammer mitbringen, habe ich aber leider nicht gefunden. Ich glaube, ihr würdet sehr, sehr erschrecken und denken, oh Gott, was passiert mir jetzt? Aber jetzt stellt euch mal vor, ihr seid im Garten und ihr baut gerade oder wollt große Pfosten in euren Rasen reinhämmern für ein schönes Sonnensegel, was ihr euch so ausgedacht habt, wenn so die lauen Sommernächte kommen und ihr wollt mit eurer Frau, mit den Kindern ein bisschen draußen sitzen und den Abend genießen. Und dann steht ihr da mit eurem kleinen Hammer oder vielleicht sogar dem Fäustel. Und auf einmal komme ich daher mit dem großen Vorschlaghammer, also müsst ihr euch vorstellen, der ist schon nochmal 3-4 Mal größer am Kopfende hier und hat einen ganz langen Stiel. Und ich laufe auf euch zu, dann werdet ihr wahrscheinlich denken, oh, Gott sei Dank, woher hat der das gesehen? Ich habe zum Fenster rausgeguckt in der Nachbarschaft und habe gesehen, wie du dich abmischst. Ich habe gedacht, ich gehe einfach mal schnell in den Keller und hol meinen großen Vorschlaghammer. und du wirst keine Angst haben, obwohl ich so einen großen, schweren Hammer, eigentlich einen Totschläger, wenn man es falsch einsetzt, benutze. Und genauso ist auch dieser Tag, den Malachi als den Schrecklichen beschreibt. Weil warum? Schrecklich war er oder ist er für die Leute, die mit Gott im Clinch liegen, die mit Gott Stress haben, die nicht auf seinen Wegen gehen, die ihn ablehnen, die nicht glauben. Wer glaubt, der Gerechte soll durch seinen Glauben leben. Also, für uns gilt, dieser Tag, von dem Gott spricht, an dem er wiederkommt, das ist ein Tag, an dem er sein Volk, seine Kinder, die zu ihm gehören und die das nicht als Namensbekenntnis, sondern als Herzensbekenntnis in sich tragen, die wird er verschonen. Er wird sein wie ein Vater, der sein Kind verschont, das ihn achtet. Und die, die es nicht gemacht haben und die gesagt haben, das bringt doch eh nichts Gott zu denen, das kannst du doch eh auf gut gesagt in der Pfeife rauchen, die werden den Unterschied sehen, dass Gott diesen Unterschied macht zwischen den Gerechten und Gottlosen, zwischen denen, die aus dem Glauben auch Taten folgen lassen und denen, die das nicht tun. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Jesus hält für mich den Kopf hin. Wenn ich Mist mache oder Dinge versäume, falsch mache, sündige, nützt es nichts, wenn ich mir einen Sündenbock suche und anderen Menschen schuldig mache oder alles Mögliche schuldig mache, dass ich dieses oder jenes gemacht habe. Nein, ich darf zu Jesus kommen und darf mein Versagen auf ihn laden und darf ihn auch bitten, dass er mir hilft, dass ich aus dem Schlamassel rauskomme. Und weil das Wort Gottes voll damit ist und mir auch klar macht, Jesus ist auf dem Weg und wer zu ihm kommt, den wird er nicht hinausstoßen, lohnt es sich immer wieder, dass ich Jesus entgegengehe. Und ein dritter Punkt, Glaube ist aktiv. Glaube ist aktiv. Luther sagte so, die Sonne, die kann gar nicht anders als Licht sein. Übrigens, wo Licht ist, ist klar auch Schatten, aber wo Licht ist, ist auch Wärme. Und ich bin es wirklich müde, wenn ich das Gefühl habe, manchmal außer süßen Worten ist nicht oder nicht viel da. Wo Glaube, gelebter Glaube ist, ist wirklich auch Liebe, ist Wärme. Gelebter Glaube ist aktiv. Und wenn wir Advent oder Wiederkunft, Ankunft Jesus feiern, dann ist es wirklich ein Grund zur Freude, nicht ein Grund zur Angst. Die vollkommene Liebe Jesus, er vertreibt die Furcht. Und da geht es genau um das, wer in Jesus ist und mit Gott im Reinen ist, der braucht sich nicht zu fürchten. Zumindest nicht vor Gott. Es gibt vielleicht andere Sachen. Lauren Cunningham schreibt in seinem Buch To Live on the Edge, am Rande des Lebens, folgende Geschichte. Ein Gastsprecher hatte, ein junger Pastor, einen schon etwas älteren, gereifteren Evangelisten zu Gast. Er hat gepredigt und unter anderem in einer Passage auch erwähnt, doch auch in Gottes Reich treu zu investieren. Sei es in Gaben, in Gebet oder Finanzen, was immer. Und als sie nachher noch Gemeinschaft haben und der Evangelist auch fragt, wie es ihm geht, sagt er, ja, soweit gut, aber wir sind wirklich knapp dran. Und der eine Punkt, was du auch angesprochen hast, was die Finanzen betrifft, das können wir im Moment nicht tun. Der Evangelist, der Freund, der ältere Bruder hört ihm sehr aufmerksam zu, ohne zu widersprechen oder etwas zu sagen und sagt am Ende Folgendes. Er sagt zu seinem Freund, du hör zu, mach dir folgenden Vorschlag. Gib doch mal das, was Gott zusteht, jedes Mal, bevor du deine Rechnung bezahlen musst, bevor du die Miete bezahlst, gib doch diesen Anteil Gott ein Jahr lang. Und wenn es irgendwann mal tatsächlich Probleme gibt und du es nicht bezahlen kannst, dann ruf mir bitte an. Ich verspreche dir, ich werde dir das Geld, was dir fehlt, geben. Ein Jahr ist vergangen und Der junge Pastor hatte nicht einmal angerufen in diesem ganzen Jahr. Warum? Es hat immer gereicht. Er ruft seinen Freund an, der natürlich nachfragt. Und wie ist dir ergangen? Er sagt, du hast ja gemerkt, ich habe dir nicht einmal angerufen. Es hat immer gereicht. Wir hatten immer zu essen. Es war alles da, was wir wirklich gebraucht haben. Und dann fragt ihn der Evangelist, lieber Freund, aber sag nur, warum hast du denn mehr vertraut als Gott? Jesus ist da. Er kommt wieder. Aber er kommt nicht nur irgendwann wieder, und er kommt auch in meine Situation, wo ich Herzeleid und Schwierigkeiten habe. Aber nicht dadurch, dass ich ihn anklage, lamentiere, ihn für alles verantwortlich mache, womöglich noch für Sachen, wo ich verbockt habe. Und wenn Jesus kommt, ist ein Grund zur Freude. Und ich würde mich echt freuen, wenn jetzt auch in den Wohnzimmern richtig Party ist. Richtig Freude ist über das, dass Jesus da ist, dass er mir entgegenkommt und sieht, wenn ich auf ihn zugehe. Ich bete noch zum Schluss. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Morgen, für diesen Tag. Und dein Wort sagt, dieser Tag ist ein guter Tag, weil das ist ein Tag im Zeitalter der Gnade und im Zeitalter der Gemeinde Jesu, wo du deine Gemeinde baust, wo du nach deinen Schafen schaust. Und danke, Jesus, dass wir ohne Furcht zu dir kommen dürfen, weil deine Schafe hören deine Stimme. Und die Stimme des Vaters ist gut, die Stimme des Vaters ist sanft und die Stimme des Vaters ist wohlwollend. Und ich danke es auch noch, dass wir eine gute Zeit, eine gute Gemeinschaft haben dürfen miteinander, weil du da bist. Und weil du kommst. Und weil du wiederkommst. In Jesu Namen. Amen.